Der Praisecamp Podcast. Preach.
Ja, herzlich willkommen zum Praisecamp 24. So schön, dass ihr alle da seid und bis jetzt gestanden seid. Ihr könnt euch setzen. Ja, wir kommen alle direkt aus den Weihnachtsfeierlichkeiten mit unserer Familie und unseren Freunden. Wir kommen etwas weniger direkt aus unserem Alltag, aus unserer Schule, aus unserer Lehre. Und jetzt sind wir hier. Und wir tauchen in den Praise Camp Ozean ein. Für viele von uns ist einiges bekannt, all die Bücher, Cafés, all die Zeit fürs Gebet. Im selben Raum schlafen wie 2500 andere. Nice Musik, Jesus überall. Wer von euch ist zum ersten Mal dabei? Wow. Ein ganz spezielles Willkommen an euch. Ja, lasst euch von den erfahrenen Schwimmerinnen und Schwimmern in die Geheimnisse des Ozeans einführen. Meistens sind wir alle auf ganz vielen verschiedenen Inseln unterwegs. Doch einmal pro Tag steuern wir alle zusammen die gleiche Insel an. Das Plenum. Hier entdecken wir das Leben von Jesus. Hier entdecken wir die Good News und was das alles mit unserem Leben zu tun hat. Und auch diese Insel ist vielen von uns sehr bekannt. Wir kennen ihre Dschungel, ihre Strände, ihre Höhlen, ihre Dörfer. Deshalb möchte ich uns alle zu einem Experiment einladen. Lasst uns diese Insel betreten, als wenn wir noch nie da gewesen wären. Denn wir werden entdecken, vieles ist vieles ist anders als erwartet. Und wir werden jeden Tag dieses große Buch öffnen. The good news. Und wir werden jeden Tag einen Teil von der Geschichte von Jesus entdecken. Angefangen natürlich bei seiner Geburt. Weihnachten, was wir gerade erst gefeiert haben. Weihnachten bedeutet, der Schöpfer des ganzen Universums greift in die Geschichte des winzig kleinen Planeten ein, den er selber erschaffen hat. Und lasst uns doch mal den Kranz da, den der andere liegen gelassen hat, mal brauchen, um so das menschliche Denken darzustellen. Ja, wie hätten wir denn dieses göttliche Eingreifen vor 2000 Jahren orchestriert? Vielleicht so mitten im Zentrum der Welt, in Rom, auf einer strahlenden Wolke herabfahren als Retter der Welt, die Menschen in Staunen und Ehrfurcht versetzen und mit einer gewaltigen Rede den Leuten erklären, wie sie ihrem Schlamassel entkommen können. Oder ja, wenn schon als Baby geboren werden, dann immerhin in eine königliche oder kaiserliche Familie, nicht? Seht ihr, wie komplett unerwartet die Geburt von Jesus kommt? In der Bibel lesen wir, dass der Schöpfer des Universums als ein hilfloses, schreiendes Baby auf die Welt gekommen ist. Nicht im Zentrum der Welt, sondern in Bethlehem, in irgendeinem Kaff am Rand des Römischen Reiches. Als die Engel den Hirten den neugeborenen Retter angekündigt haben, haben sie gesagt, dass er in Windeln gewickelt sei. Ja, für was Windeln ist, wissen wir alle. Für was Windeln sind, wissen wir alle. Menschlicher geht's für Gott nicht. Und auch seine Wahl der Eltern ist alles andere als gewöhnlich. kein einflussreiches Königspaar, sondern eine ganz normale junge Frau und ihr Verlobter. Ja, als das Baby Jesus in Marias Bauch heranwächst, sind die beiden noch nicht mal verheiratet. Josef weiß, dass er nicht der Vater ist. Er will Maria deshalb auch verlassen. Und erst als ihm ein Engel erklärt, dass der Heilige Geist da involviert ist, checkt er, da ist Gott am Werk. Hashtag Jungfrauengeburt. Ja? Weihnachten bedeutet God with us. Gott mit uns. Ich finde, Arno Backhaus bringt es gut auf den Punkt, wenn er schreibt, Gott ist ziemlich heruntergekommen. Jesus ist sein Name. Ja, Weihnachten bedeutet, Gott ist auch zu dir heruntergekommen. Okay. Der Schöpfer hat jetzt menschliche Gestalt angenommen. Doch wieso überhaupt? Ja, um uns die Lösung für unser größtes Problem überhaupt zu bringen. Dass wir uns nämlich in Eigenregie von diesem Schöpfer abgekoppelt haben und gefunden haben, wir dürften selber entscheiden, was gut und böse ist. Ja, und die Zeitgenossen von Jesus, die hatten definitiv klare Vorstellungen, wie dieses Eingreifen des göttlichen Retters so aussehen würde, wie der dieses Problem lösen sollte. Da gab es die Besatzungsmacht, die Römer, die sollte er natürlich vertreiben und dann das große jüdische Königreich von David und Salomo wieder aufrichten. Er sollte herrschen, nicht dienen. Wie ist es aber dann tatsächlich abgelaufen? Das Spannende ist, zuerst tut Jesus mal 30 Jahre gar nichts. Außer Kind sein, Teenie sein, Jugendlicher sein, also so wie ihr. Und dann beginnt er seine Mission. Er lässt sich taufen und hält dann seine Antrittspredigt in seiner Heimatstadt Nazareth. Dort liest er einen 700-jährigen Text vor aus dem Propheten Jesaja. Hört euch das mal an. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind. Und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Liest er das vor? Setzt sich? Die Leute starren ihn an. Und er sagt, genau das hat sich heute vor euren Ohren erfüllt. Wow. Und dann sehen wir, wie sich im Leben von Jesus tatsächlich Stück für Stück diese 700-jährige Prophetie erfüllt. Jesus richtet tatsächlich sein Königreich auf. Aber was für eins? Man könnte es so nennen. Das Upside-Down-Kingdom. Also das Königreich, bei dem alle unsere Vorstellungen auf dem Kopf stehen. Er lädt die Menschen dazu ein, Teil dieses Königreichs zu werden. Und seht mal, wer diese Einladungen annimmt. So ganz normale Menschen wie zum Beispiel Fischer, aber auch so Outsiders wie Zöllner oder Ex-Prostituierte oder Ex-Terroristen sogar. Dieses Königreich ist klein, aber es wächst. Es ist geprägt von Barmherzigkeit und Mitgefühl, aber auch von klaren Worten gegen Heuchelei, gegen Egoismus und das Verdrehen von Gottes Worten. Die High Society und das religiöse Establishment, die sind skeptisch bis sogar offen feindselig. Denn Jesus sagt, wer der Erste sein will, der soll allen anderen dienen. In allem drin zeigt sich die göttliche Liebe durch Jesus. Also dieses Königreich bedeutet God among us. In der Person von Jesus ist Gott mitten unter uns. Und die krasseste Demonstration dieses Königreichs, die steht erst noch bevor. Denn eben diese High Society, die hat irgendwann genug von Jesus, will ihn beseitigen. Die übelste aller Strafen soll her, die Kreuzigung. Klar, wir wissen, dass Jesus tatsächlich gekreuzigt wurde, aber lasst uns mal vorstellen, wie es auch hätte herauskommen können. Jemand hat mal diese Story erfunden. Jesus wird zur Kreuzigung abtransportiert. Die Leute haben die Kochen vor Wut. Sie haben genug von den Römern und von König Herodes und von ihren religiösen Leitern. Und dann plötzlich die dramatische Überraschung. Jesus flieht. Die Leute sind begeistert und behindern die römischen Soldaten an der Verfolgung von Jesus. Alles eskaliert in der Kürze zum großen Befreiungskampf. Die Paläste von Pilatus, Herodes und dem Hohepriester Kaiaphas gehen in Flammen auf und die drei landen an den drei Kreuzen auf Golgatha. Jesus wird König. Seine Jünger, natürlich die Minister des Königreichs. Was tatsächlich passierte, ist weitaus trauriger und auch weitaus hoffnungsvoller. Denn Jesus hat Angst, ja sogar Panik, weil er weiß, dass er bald sterben muss. Doch er stellt seinen eigenen Willen unter den Willen des Vaters und geht den Weg bis zum Schluss. Bis zum brutalen Erstickungstod am Kreuz. Doch noch während er so röchelnd dahängt, kommen ihm zwei Sätze über die Lippen, die den Schleier lüften, was da tatsächlich in der unsichtbaren Welt passiert. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es ist vollbracht. Seine Mission ist erfüllt. Das Werk ist vollbracht. Schaut, was am Kreuz passiert, ist so vielschichtig, so tief. Jesus leidet brutal. Man sagt, dass es keine andere Hinrichtungsmethode gibt, die die Menschen mehr leiden lässt als die Kreuzigung. Jesus leidet brutal. Und was er damit tut, ist, er identifiziert sich mit all unserem Leiden, mit dem Leiden der ganzen Welt. Jesus weiß, was weh tut. Er kennt es. Er kennt dich und mich, er kennt dein und mein Leiden, weil er am Kreuz gestorben ist. Doch in dem drin passiert noch viel mehr. Er löst unser größtes Problem, indem er unsere Rebellion gegen Gott auf sich nimmt und die Strafe dafür trägt. Weil er verachtet wurde, können wir von Gott anerkannt werden. Wenn wir dieses große Opfer von Jesus durch den Glauben annehmen, deshalb bedeutet das Kreuz, God is for us. Gott ist für uns. Ja, durch seinen Tod am Kreuz kann er uns diese versöhnte Beziehung mit dem Schöpfer schenken und damit unsere allertiefste Sehnsucht erfüllen. Man kann sagen, Jesus hat in seiner größten Niederlage gesiegt. Doch für seine Jüngerinnen und Jünger, die ihm nachgefolgt sind, fühlt sich dieser Tod natürlich nicht wie ein Sieg an, sondern eher wie eine krasse Niederlage. Doch am dritten Tag ist plötzlich wieder alles anders. Das Grab ist leer. Ihr Meister ist weg. Einige Frauen, die Jesus von Anfang an gefolgt sind, sind die ersten, die das Privileg haben, den Auferstandenen zu sehen. Und dann beginnt die größte Umwandlung der Geschichte. Doch unser menschliches Denken fragt sich, echt jetzt? Ein Toter wird wieder lebendig und das soll alles verändern? Also für dieses leere Grab gibt es doch sicher auch andere Erklärungen. Und oh, was haben wir Menschen alles für wunderbare Erklärungen für dieses leere Grab gefunden. Denn nur so by the way, das beste Gegenargument gegen ein leeres Grab und einen lebendigen Jesus wäre ja ein volles Grab mit dem toten Jesus drin gewesen. Beides war leider gerade nicht zu finden. Also schossen die wildesten Theorien ins Land, zum Beispiel die. Die Jünger hätten die Wachen überwältigt, den Stein beiseite geschoben, den Leichnam gestohlen und dann überall verkündigt, dass Jesus auferstanden sei. Ja, genau. Oder die. Jesus sei trotz hohem Blutverlust am Kreuz gar nicht gestorben, sondern nur scheintot. Er sei dann in der Kühle des Grabes wieder zu sich gekommen, hätte es irgendwie geschafft, den Stein beiseite zu schieben und abzuhauen. Echt jetzt? Oder dann die Theorie der Massenhalluzination. Ja, die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus hätten sich so sehr gewünscht, ihren Meister wiederzusehen, dass sie alle die gleiche Vision hatten. Teilweise bis zu 500 Menschen gleichzeitig. Und man fragt sich, hast du nicht mehr zu bieten? Was tatsächlich passierte, ist, dass Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Die Auferstehung ist historisch absolut glaubwürdig. Weshalb? Wenn das alles stimmen würde, dann müssten wir davon ausgehen, dass alle Jüngerinnen und Jünger von Jesus mitsamt den Autoren des Neuen Testaments gelogen haben. Dass Jesus gar nicht echt auferstanden sei. Es wäre der größte Fake der Weltgeschichte mit Konsequenzen bis heute. Ich bin zutiefst davon überzeugt und mit mir ganz viele andere auf diesem Planeten, dass die beste Erklärung für die Ereignisse damals und die Konsequenzen bis heute ist, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Oder würdest du für eine Lüge, die du selbst in die Welt gesetzt hast, schlussendlich dein Leben lassen? Denn genau das haben viele von den ersten Christen getan. Nein, wenn Jesus auferstanden ist, dann wird das Unmögliche möglich. Wie er selbst gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Die Auferstehung bedeutet God ahead of us. Gott geht uns voraus, weil durch seine Auferstehung wird auch unsere Auferstehung am Ende der Zeiten möglich. Ja, wenn wir uns ihm hingeben, dann sterben wir auch, um von ihm neues Leben zu empfangen. Neues Leben. Ist es das, was du dir vom Praise Camp erhoffst? Jetzt habe ich immer vom großen Höhepunkt gesprochen. Heißt das, dass nachher alles bergab ging? Nein, eigentlich geht es gleich weiter zum nächsten überraschenden Wendepunkt. Denn rein menschlich gesehen würde man sich vielleicht wünschen, dass Jesus bis ins hohe Alter bei seinen Freunden bleiben würde und bis er im Liegestuhl friedlich einschläft, seine Friedensbotschaft verbreiten würde. Aber nein, er bleibt genau 40 Tage. Dann wechselt er zurück in die göttliche Dimension. Himmelfahrt nennen wir das, oder Auffahrt. Markus sagt, er setzt sich zur rechten Seite Gottes. Doch seine Jünger wissen, wenn Jesus geht, wird Gott wieder auf die Erde kommen. In der Gestalt des Heiligen Geistes. Und genau das passiert 10 Tage nach Himmelfahrt am jüdischen Pfingstfest. Der Heilige Geist erfüllt alle Jesusleute und macht aus den eingeschüchterten Jüngerinnen und Jüngern mutige Zeuginnen und Zeugen. Es ist schon unglaublich. Der Allmächtige kommt in uns Normalos, um zu wohnen. Der Universumsüberblicker in den Erdenbürgern. Der Schöpfer. Im Geschöpf. Gott lebt in uns und wir leben durch ihn. Die ersten Christen, die reden völlig unerschrocken über Jesus, teilweise unter Gefahr für ihr eigenes Leben. Und das ist das Saatgut für das Jesus-Movement, das sich in den letzten 2000 Jahren verbreitet hat, bis zu uns heute hier in Basel. Wenn wir so aufs Leben von Jesus zurückschauen, dann sehen wir, dass trotz vielem Unerwarteten sein Leben doch sehr detailliert vorausgesagt wurde im Alten Testament. Man kann also mit gutem Recht behaupten, Jesus ist der vorhergesagteste Mensch aller Zeiten. Doch nicht alles, was über ihn vorhergesagt wurde, ist auch schon eingetroffen. Es kommt ganz darauf an, wie du in die Zukunft schaust. Die meisten Menschen sehen die Zukunft relativ düster. So Kriege, Klimakatastrophe, Krisenstimmung überall. Je weiter in die Zukunft, desto düsterer der Ausblick. Oder andere machen es so, dass sie ihre Augen, Ohren und Münder verschließen wie die drei berühmten Affen. Doch gerade wegen dem, was über Jesus vorhergesagt wurde, aber noch nicht eingetroffen ist, sind wir Menschen voller Hoffnung. Das Zukunftsbild, das uns die Bibel zeigt, kann man so zusammenfassen. Jesus kommt wieder. Jesus richtet gerecht. Und Jesus richtet gerecht und Jesus initiiert die neue Schöpfung. Ja, im großen Comeback von Jesus liegt die Hoffnung für die Welt. God, our hope. Gott, unsere Hoffnung. Wir steuern nicht auf eine große Katastrophe zu. Wir steuern auf eine große Neuschöpfung zu. Zuerst auf ein vollkommen gerechtes Gericht. Es ist der Moment, wo Gott alles wieder ins Lot rücken wird. Es ist der Moment, wo jeder Mensch vor Gott Rechenschaft für sein Leben ablegen wird. Wo jede Ungerechtigkeit, jede Sünde zur Sprache kommt, wo jede Stimme gehört wird, die auf dieser Welt nicht gehört wurde. Und wenn wir an Jesus Christus glauben und deshalb unseren Namen im Buch des Lebens stehen, trägt er unsere Ungerechtigkeit und Sünde. Und wir werden nicht verurteilt. Nein, wir warten dann auf eine neue Schöpfung, auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde. Wie C.S. Lewis gesagt hat, wenn ich eine Sehnsucht in mir finde, die keine Erfahrung in dieser Welt stillen kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Es ist der Moment und der Ort, wo alle unerfüllten Sehnsüchte des Jetzt erfüllt sein werden. Wo alle Tränen abgewischt werden. Wo wir komplett verwandelt werden. Wegen der Präsenz des heiligen und liebevollen Gottes, die von nichts Bösem mehr getrübt werden wird. Da sitzt ein König auf dem Thron. Und es bist nicht du. Und es ist ja schon spannend, dass die Autoren des Neuen Testaments dieses Bild des Lorbeerkranzes immer wieder brauchen, um auf dieses riesige Geschenk des ewigen Lebens hinzuweisen. Sozusagen als eine ironische Parodie auf den Kaiserkranz, der menschliche Macht und menschliches Denken symbolisiert. All das vergeht, aber der Jesuskranz, der bleibt. Ja, und jetzt sind wir hier im Jahr 2024, irgendwo zwischen Pfingsten und der Rückkehr von Jesus. Irgendwo zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Irgendwo zwischen unglaublichen Wundern und unerhörten Gebeten, schmerzhaften Verlusten. Irgendwo auf dem Weg mit ihm. Und nur schon das ist erstaunlich. Denn seit 2000 Jahren versucht man das Christentum irgendwie wegzumachen, wegzudrücken, auszulöschen. Der englische Schriftsteller G.K. Chesterton hat mal geschrieben, die Kirche ist in ihrer Geschichte schon mehrere Male allem Anschein nach vor die Hunde gegangen. Aber immer war es der Hund, der starb. Wir kommen auch heute immer noch in seinem Namen zusammen. Und es ist unser Gebet, dass dieser Vers von Paulus Realität wird. Christus ist für alle gestorben. Damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben. Nein, sie sollen für den leben, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Es ist unser Gebet, dass du in diesen Tagen entdeckst, was das Gute an den Good News ist. Dass wir alle zusammen Jesus verkörpern, verkünden und verstehen. Wenn wir in sein Leben eintauchen werden. Womit wir am Schluss wieder bei der Metapher des Ozeans wären. Vielleicht wird deine sechstägige Schwimmtour durch den Praise Camp Ozean auch anders als erwartet. Lass dich darauf ein. Öffne dein Herz, pack deine Schwimmflügeli und deinen Jetski aus und dann los. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir von Herzen für dein Leben, für dein Sterben und für deine Auferstehung. Danke für alles, was du uns durch den Glauben schenkst. Danke, dass du nochmals in diese Welt eingreifen und alles verwandeln wirst. Danke, dass du heute, jetzt hier bist. Wir bitten dich um dein mächtiges Wirken in den kommenden Tagen. Alle Ehre gehört dir. Amen.